Ich habe ja schon gesagt, dass mir das echt ein Privileg ist, bei euch sein zu dürfen heute. Und ja, mit euch gemeinsam so in ein Stück Text der Bibel reinzuschauen. Und das Thema heute ist Gnade. Darum soll es gehen. Wir gucken uns vor allem einen Vers an und gucken uns dann den Kontext ein bisschen an und schauen uns, was passiert da eigentlich und was hat das mit uns zu tun. Und zwar geht es um den Vers 9 aus dem 2. Korintherbrief. Wir hatten gerade schon Kapitel 13, jetzt geht es um Kapitel 12. Vers 9, und dort spricht Gott zu Paulus folgende Sätze. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Dieser eine Vers, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig, das ist eigentlich eine Antwort auf ein Gebet von Paulus. Also Gott antwortet Paulus und gibt ihm diesen Vers, und das ist ganz bestimmt nicht die Antwort, die sich Paulus von Gott erhofft hat. Und um das zu sehen, brauchen wir ein bisschen Kontext, denn Paulus befindet sich in dieser Situation, wo Gott dieses Gebet antwortet, in einer sehr, sehr, sehr schwierigen Lebenssituation. Er ist ja so der große Missionar, der bekannte, erfolgreiche, cross-kulturelle Mitarbeiter so seiner Zeit. Ne? Das heißt, Paulus reist von Gegend zu Gegend in jeden entlegensten Winkel der damals bekannten Welt und gründet Gemeinden. Und auf einer seiner Reise kam er durch die Stadt Korinth und gründet dort dann ebenfalls eine Gemeinde und bleibt dann in dieser Stadt für ungefähr 1,5 Jahre. Und irgendwann reist Paulus dann weiter und sobald er weg ist, sobald er diese Gemeinde verlässt, bricht quasi, so könnte man sagen, die Hölle in der Gemeinde los. So. Alles bricht zusammen. Es kommen fremde Leute, fremde Leiter mit Einfluss in diese Gemeinde, in die Korinther Gemeinde. Und das Erste, was sie planen, ist, dass sie den Ruf von Paulus vernichten wollen. Die wollen ihn richtig fertig machen. So, Paulus schreibt darüber im 2. Korintherbrief, sehr ausführlich, an verschiedenen Stellen sogar. Und mal ein bisschen so zusammengefasst, beklagt er sich tief, ganz, ganz tief und ehrlich über diese missliche Lage. Denn diese Leiter, die da in diese Gemeinde kommen, die greifen Paulus sehr persönlich an. Sie bemängeln zum Beispiel, dass Paulus doch eigentlich gar nicht mit Geld umgehen kann. Dass Paulus schwächlich aussah, also dass er körperlich überhaupt nicht fit war, dass er gar nicht in Form war. Und dass er nicht gut reden kann, dass er gar nicht gut kommunizieren kann. Und Paulus ist total am Boden. Jetzt denkst du dir vielleicht, was kann daran so schlimm sein? So? Sagt mir meine Frau doch auch jeden Tag. Aber früher war das anders. Das, was ich da gerade vorgetragen habe, das war Rufmord in der damaligen Gesellschaft. Dazu muss man wissen, dass Korinth eine sehr wohlhabende, progressive Stadt war, in der es vor allem darum ging, seinen Ruf darzustellen und seinen Ruf zu wahren. Das war das Allerwichtigste. Es gibt ein Zitat aus der Antike, das sehr wahrscheinlich sogar aus Korinth stammt, und das lautet: Was nützt Reichtum, wenn es keine Bewunderer gibt? So alles in der Stadt war darauf aus, dass man einen hohen Ruf hat, dass man Ansehen hatte. Und jeder in Korinth sehnte sich nach dieser Anerkennung. Das war so Teil der Stadt-DNA, nach einem guten Ruf. Und es gab drei Dinge, um einen guten Ruf in Korinth zu erlangen. Und die waren entweder Reichtum und Geld, das man dann zur Schau stellte, oder körperliche Fitness und gutes Aussehen, Ästhetik. Überhaupt war Korinth eine sehr sinnliche Stadt mit einem Fokus auf athletische und schöne Menschen. Oder drittens, man überzeugte mit Redekunst. Also in Korinth damals gab es an jeder Ecke Podeste, wo Leute Reden halten konnten. Und dabei war es völlig egal, was sie gesagt haben. Wichtig war nur, wie gut konnten sie sich artikulieren. Und jetzt kommen diese Leute und lästern, als Paulus weg ist. Ey, aber wer ist schon dieser Paulus? So, der hat doch nichts von dem, was uns Korinthern wichtig ist. Nichts davon. Er hat kein Geld, er sieht schlecht aus und er kann nicht gut reden. So, und als wenn das nicht genug wäre, muss Paulus dann aus der Distanz noch mit anhören, wie seine Gemeinde den Bach runtergeht. Also erstmal moralisch, jede Perversion oder sexuelle Ausschweifung, die ihr euch irgendwie vorstellen könnt, das hat es in Korinth schon gegeben. Das ist nichts Neues, das gab es alles in Korinth. Aber das Krasse ist, das gab es auch in der Gemeinde. Und dann gab es auch noch Neid, Spaltung, Aberglaube und theologischer Irrsinn. Und Paulus denkt sich, ey, was ist das für eine Gemeinde? Und ich habe die gegründet. Das geht auf meine Kappe. Und Paulus fasst seinen Schmerz oder seine Notsituation dann so zusammen. Im 2. Korintherbrief, 2 Verse vor dem Vers, den ich gerade vorgelesen habe, in Kapitel 12, Vers 7. Ihr könnt das ja mitlesen hinter mir. Da schreibt, mach mal die nächste Slide, müsste das sein. Genau die. Ja, ich habe außerordentliche Offenbarung gehabt. Damit ich mir darauf aber nichts einbilde, hat Gott mir einen Pfahl ins Fleisch gedrückt. Ein Engel Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Also einige Ausleger gehen davon aus, dass Paulus hier mit diesem berühmten Pfahl im Fleisch vielleicht ein gesundheitliches Problem meint. Und es ist durchaus möglich, aber viel wahrscheinlicher in diesem Kontext oder in dieser Situation, in der Paulus sich befindet, scheint das eher eine Zusammenfassung zu sein, wie sich Paulus in seiner Gesamtsituation gerade sieht. Denn er sieht sich wie aufgespießt. So fühlt er sich. Und deswegen betet dann Paulus in seiner Notlage ein Gebet, das ist dann in Vers 8, das ist der nächste Vers. Seht ihr hinter mir wieder? Wenn er kommt, da ist er. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Also von dieser Gesamtsituation, von diesem aufgespießten Gefühl. Und dann antwortet Gott auf das Gebet von Paulus, und das hatten wir ja ganz am Anfang, Vers 9. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Wenn ich Paulus wäre und ich würde so eine Antwort von Gott hören, dann würde ich denken, okay, geil. Und was jetzt? Paulus fleht Gott an, so, ne, Gott, mach was. Guck mal, nach all dem, was ich für dich gemacht habe, ich bin auf all die Reisen gegangen, die Missionsreisen, die ich unternommen habe. Guck mal, ich habe Schiffbruch erlitten, ich wurde gesteinigt. All die Leiden, all das, was ich auf mich genommen habe, für dich und für deine Gemeinde. Jetzt mach was, Gott, das zerbricht gerade alles. Ist doch deine Gemeinde, die zerbricht. Tu was. Und was macht Gott? Er macht nichts. Ich weiß nicht, ob du mal in einer Situation warst, in deinem Leben, und da andocken kannst, wo du gemerkt hast, ey, es läuft gerade richtig mies. Ich habe gerade richtig Probleme. Ich bin eigentlich in einer richtigen Notsituation, und dann flehst du Gott um Hilfe und er schweigt. Bekannt? Also ich kenne das. Aber ihr Lieben, Gott schweigt nicht. Zumindest nicht in dieser Bibelstelle. Also nicht hier bei Paulus. Er antwortet, aber anders als erwartet. Seine Antwort an Paulus lautet, Paulus, ich werde deine Lebensumstände nicht verändern. Nicht, weil ich nicht könnte. Und auch nicht, weil ich dir schaden will. Im Gegenteil, ich will das Beste für dich. Aber an dieser Stelle, Paulus, will ich an dein Herz. Zumindest ist das nicht meine Interpretation, sondern die Interpretation, die Paulus uns selbst gibt. Und zwar nochmal im 7. Vers, 2. Korinther 12, Vers 7. Ich habe ihn gerade ja schon gelesen. Ihr könnt ihn hinterher noch mal sehen. Da sagt Paulus, Vers 7 müsste jetzt kommen. Guck mal kurz hinter mir. Da steht es unterstrichen. Ja, ich habe außerordentliche Offenbarung gehabt. Damit ich mir darauf aber nichts einbilde, hat Gott mir einen Pfahl ins Fleisch gedrückt. Also mit anderen Worten, Gott beseitigt diese Schwierigkeit gerade nicht, damit ich nicht stolz werde, nicht überheblich werde. Offensichtlich sieht sich Paulus in dieser Gefahr, irgendwie stolz zu werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ist ja auch verständlich. Also, wenn wir uns das Leben von Paulus angucken, ja klar, so, wer könnte nicht stolz sein, wenn er das erlebt hätte, was Paulus erlebt hat. Er hat ja diese abgefahrene Bekehrungsgeschichte von Saulus zu Paulus. Jeder von uns liebt gute Bekehrungsstories, vom Mörder zum Prediger. So einige von uns Pastoren, ich bin ja Pastor, ich hätte gern so eine Bekehrungsgeschichte, so ein Zeugnis. Außer vielleicht diesen Mörderpart, das ist dann in Seelsorgegesprächen immer so ein bisschen schwierig. So. Aber ansonsten lieben wir doch gute Bekehrungsgeschichten. Und das ist eine richtig gute. Und dann ist ihm noch Jesus begegnet. Ich weiß nicht, wem von euch das letzte Mal Jesus begegnet ist. Ja, aber ihm schon. Und an all die Gemeinden, die Paulus gegründet hat. Und wie viel Wunder hat er erlebt? Und dann schreibt Paulus, damit ich aber nicht überheblich werde, befinde ich mich in dieser Notsituation. Anscheinend, so sieht es ja aus, ist Gott der Charakter wichtiger als die Lebensumstände. Zumindest hier. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Paul Tripp. Ihr seht es hinter mir. Ein Theologe und einen sehr guten Autor, wie ich finde. Und Paul Tripp schreibt folgendes Zitat. Wir vergessen, dass Gottes primäres Ziel nicht darin besteht, unsere Lebensumstände oder Beziehungen zu verändern, damit wir glücklich werden, sondern darin, uns zu verändern durch unsere Lebensumstände und Beziehungen. Man könnte ja denken, das ist mein Default-Modus, der wäre, wenn Gott mich wirklich liebt, dann darf er doch X und Y nicht geschehen lassen. Aber bei Paulus hier sehen wir genau das Gegenteil. Nein, manchmal, bestimmt nicht immer, aber manchmal ist es genau andersherum. Weil Gott mich liebt, lässt er X und Y geschehen. Weil er meinen Charakter schleift, weil er an mein Herz will, weil er offenbaren will, was ich wirklich brauche. Und zwar das hier, nochmal Vers 9 hinter mir. Lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist Paulus' Fazit. Paulus, nicht dein Erfolg. Paulus, nicht dein Ruf. Paulus, nicht deine Lebensumstände, nicht deine Gesundheit. Meine Gnade soll dir genügen. Denn in dem Moment, wo Paulus die Kontrolle verliert, wo alles zusammenbricht und er nichts dagegen machen kann, wird eine Sache offensichtlich. Und zwar die Antwort auf diese Frage: Paulus, was gibt dir eigentlich Halt im Leben? Und ihr Lieben, das ist genau die gleiche Frage, die wir uns ja stellen können. Was gibt mir eigentlich Halt im Leben? Und ich sage es euch ganz ehrlich, natürlich gibt es mir Sicherheit und Halt im Leben, wenn alles gut läuft. Wenn ich alles möglichst gut kontrollieren kann. So. Vielleicht um das zu veranschaulichen. Das soll eine Waage sein, ist jetzt nicht besonders originell, ich weiß. Das soll eine Waage sein. Und manchmal gleicht unserem Leben ja wie so eine Waage. Und auf dieser Lebenswaage sind ganz, ganz viele kleine Gewichte. Dinge, mit denen wir beschäftigt sind. Und alles, was wir versuchen, ist doch irgendwie diese Waage möglichst im Ausgleich zu halten, möglichst in Balance zu halten. Und dann haben wir dann all diese kleinen Punkte, die relevant sind. Ich habe so meine Kinder, die stehen irgendwie so hier und da, aber ich habe auch meine Ehe, die steht dann irgendwie hier. Ich habe meine Alltagsroutine, ich habe meine Termine, ich habe meine stille Zeit. Das muss alles organisiert werden. Hauptsache Work-Life-Balance, Hauptsache mir geht es gut. Ich versuche mein Leben, so gut es geht, zu kontrollieren. Ich habe meine Gemeinde hier, ich habe meine Arzttermine da, ich habe meinen Urlaub da, meine Urlaubsfotos, mein Profil bei WhatsApp, mein Instagram-Profil, meine TikTok-Videos, mein Leben, das spielt sich alles hier drauf ab mit diesen ganzen kleinen Elementen und ich versuche mein Leben, so gut es geht, in Balance zu halten. Ich habe meine Gesundheit hier, die Lasten des Lebens, die Herausforderungen, denen ich ausgesetzt bin. Ich habe meine Karriere, meine Arbeit, meinen Ruf, meine Hobbys, meine Freunde, alles das, was mir wichtig ist, alles ist auf dieser Waage des Lebens, die ich versuche zu kontrollieren. Meine Persönlichkeit, meine Charakterentwicklung, meine Life-Work-Balance, mein Sport, meine Ausgaben, meine Einnahmen, meine Zinsen, meine Mieten, meine Ersparnisse, alles befindet sich darauf. Und dann versuche ich, alle möglichen Gewichte so zu ordnen und sage, okay, keiner bewegt sich. Und dann sieht es tatsächlich so aus, als hätte ich mein Leben unter Kontrolle. Und ich fühle mich sicher. Und dann wird das Kind krank. Und dann macht mein Freund Schluss. Und dann habe ich Liebeskummer. Und dann bin ich gestresst. Und dann kommt das Schlechte aus meiner Persönlichkeit raus. Dann flippe ich aus. Dann werde ich sauer. Dann kommt diese doofe E-Mail von diesem blöden Kollegen. Der reizt mich sowieso schon die ganze Zeit. Und ihr merkt, worauf ich hinaus will. Das Leben gerät außer Kontrolle. Die Zinsen steigen. Probleme in der Ehe. Probleme in Beziehungen. Dieser Unfall. Man könnte ja noch drastischer werden. Dieser Schicksalsschlag. Diese Krankheit, die ich nicht vorhergesehen habe, was auch immer. Und spätestens dann kommt die Frage, was gibt dir eigentlich Halt im Leben? Und Gottes Antwort hier ist, meine Gnade soll dein Halt sein. Und damit, ihr Lieben, eröffnet Gott eine völlig fremde Perspektive, völlig unnatürlich für uns. Und das ist ganz ehrlich auch eine Perspektive, über die ich als Prediger hier stehe und weiß, ey, ich kann eigentlich gar nicht darüber predigen. Es ist total schwierig, darüber irgendwas zu sagen, weil es sofort vermessen klingt. Stell dir vor, du gehst durch ein schlimmes Leid, also wirklich mieses Leid. Und dann kommt ein Bruder, eine Schwester zu dir und sagt dir, hey, Kopf hoch, Gottes Gnade genügt doch. Und du denkst, ey, danke für nichts. Das ist doch die Reaktion, oder? Und das ist wahr, aber dennoch ist auch wahr, Paulus hat eine Begegnung mit Gott, die so intim ist, dass er genau zu diesem Schluss kommt. Ein paar Jahre nach diesem Drama in Korinth, nach diesem Zusammenbruch der Gemeinde, den ganzen Turbulenzen und all das, was Paulus da hört, all das Schlimme, was da passiert, nach diesen Jahren kommt es für Paulus nämlich noch viel schlimmer als das. Er wird verhaftet, er sitzt im Gefängnis, wortwörtlich, und er verliert wirklich alles, sogar seine Freiheit. Und dann schreibt Paulus das hier, lest es hinter mir, aus Philipper 3, Vers 8. Und Paulus fasst so zusammen. Ja, wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Christus Jesus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es auch nur als Dreck. Nur Christus ist mein Gewinn. Okay, dann liest man so einen Vers in der Bibel und fragt sich natürlich automatisch, ey, keine Ahnung, kann ich das sagen? Könntest du das sagen? Könntest du sagen, ja, Christus ist nur mein Gewinn? Also so von Christus ergriffen zu sein, von seiner Liebe, von seiner Wahrheit, von seiner Gnade, dass alles andere unwichtig erscheint? Ganz ehrlich, das geht nur, wenn man so nah an Gott dran ist, dass Gott so groß erscheint, dass alles andere im Leben ganz klein wird. Selbst das eigene Leben. Deswegen gibt es Menschen, die ihr Leben wortwörtlich für Jesus hingeben, weil sie wissen, ey, was habe ich schon zu verlieren? Guck mal, wie groß Gott ist und wie klein ich bin. Was habe ich schon zu verlieren, solange ich ihn habe? Jim Elliot war so ein Mann. Ein junger Familienvater, der in den 50er Jahren gemeinsam mit seinen Freunden auf einen Missionseinsatz in den Amazonas ging und dort als Papa von kleinen Kindern, als Ehemann, als Freund ermordet wurde. Kurz vor seinem Tod schreibt Jim Elliot dieses Zitat hier. Ihr seht es hinter mir. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. So, was für eine Aussage. Also das heißt nicht, dass es keinen Schmerz gibt. Keiner verneint das. Das heißt nicht, dass es keine Trauer gibt, kein Leid. Das heißt nicht, dass andere Dinge im Leben nicht wichtig sind, aber im Vergleich zu Gottes Gnade erscheint alles andere irgendwie wie nichts. Und das ist eine Wahrheit, die kann man rational eigentlich gar nicht begreifen, es sei denn, man erlebt es am eigenen Leib. Und genauso geht dieser Vers von Paulus ja weiter. Das ist die gute Botschaft heute. Nämlich Vers 9 hat ja noch einen zweiten Teil. Ich lese ihn nochmal vor. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und dann kommt dieser zweite hoffnungsvolle Teil. Denn meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. So, Gnade kommt per Definition erst dann zur Geltung, wenn wir schwach sind. Ich weiß, für uns Menschen klingt Schwäche ja erstmal negativ. Ne? Also Schwäche ist nicht das, was wir bewundern. Also ich bewundere Stärke. Ihr vermutlich auch. Wir bewundern die Starken, die Helden, die Selbstbewusstsein haben, die vorne stehen mit Brillanz und mit Redegewandtheit vielleicht oder die was vorweisen können. Wir feiern die Unabhängigen, die Schönen, die Athletischen, die Gesunden, die Erfolgreichen. Aber irgendwie hat Gott eine Vorliebe für die Schwachen. Denn da, wo wir mit unserer Kraft am Ende sind, das ist der Moment, wo wir Gottes Kraft erleben können. Ich erinnere mich vor 10 Jahren, schon Weilchen her, als ich mit einer Truppe junger Erwachsene durch verschiedene afrikanische Länder gereist bin. Wir hatten damals ein Projekt, das hieß der Africa Track. Das war ein bisschen sowas wie eine Jüngerschaftsschule auf 4 Rädern. Wir waren ca. 20 Leute und sind von Land zu Land gereist und haben Einsätze gemacht und Jüngerschaftsschulen besucht, Gemeinden besucht. Es war eine wilde Zeit, es war eine coole Zeit. Und ich war verantwortlich für dieses Team, ich war Teil dieses Leitungsteam und habe die Route geplant und wir haben das Team zusammengesammelt. Und bei der Vorstellung der neuen Leute, die kamen aus allen möglichen Ländern, junge Leute, haben uns kennengelernt und da kam ein junger Mann und sagte uns zu uns an, der hieß Daniel Vincente. Und Daniel meinte, Leute, ihr braucht euch keine Sorgen machen, mir geht's richtig gut, ich bin richtig fit, ich habe nur ein Problem, ich bin hochallergisch gegen Bienenstich. Das nur, oh, okay. Dann meinte er, ja, wenn mich eine Biene sticht, werde ich sterben. So, und ich als Leiter dachte, okay, wie soll das funktionieren? So, dann meinte er, keine Sorge, ich habe mein Etui, mein Notfall-Etui dabei, da sind 2 Spritzen drin. Ihr nehmt einfach eine, 2 zur Sicherheit, ihr nehmt eine Spritze, reißt mir mein T-Shirt auf und spritzt sie mir mitten ins Herz. Und ich dachte, ja, okay, kein Problem, natürlich machen wir das nicht. Also haben wir die ganze Zeit gebetet, seit Anfang dieses Trips, Herr, lass niemals eine Biene erscheinen. So. Und so ging dieser Trip dann los, erster Monat vorbei, zweiter Monat vorbei, viele Länder gesehen, viele Leute getroffen und es lief richtig gut. Und ich erinnere mich, ich saß so in diesem Auto, wir waren irgendwo in der Pampa, irgendwo in Malawi, weit weg von jeglicher Stadt. Und ich saß da und guckte auf den Fußballplatz. Wir hatten da so mit der Community so ein Fußballturnier organisiert und unsere Leute haben alle Fußball gespielt und richtig gute Zeit gehabt. Und ich saß da und lehnte mich so im Schatten in diesem Auto nach hinten und dachte, es läuft richtig gut. So. Das machen wir richtig gut. Die Leute kennen sich gut, guter Einsatz, gute Atmosphäre. Das machen wir richtig toll. Ich glaube, wir haben mehr oder weniger alles unter Kontrolle. Und dann sehe ich, wer humpelt da auf dem Sportfeld. Und da kam dann ein humpelnder junger Mann und direkt irgendwie drei Leute, die ihn unterstützt haben und die trugen ihn dann von Weitem an unser Auto ran. Ich dachte, hä, ist das Daniel? Und dann kam der Mann näher und dachte, Mist, das ist wirklich Daniel. Und Daniel war total am Hyperventilieren und konnte gar nicht mehr atmen, konnte gar nicht mehr reden. Und er kam so quasi ganz schrecklich für mich in dieser Situation und kam da ran gehechelt. Und ich dachte, was machen wir? Und alle schrien nur, Bienenstich. Und auf dem Wort Bienenstich brach das absolute Chaos aus. So zwei, drei Mädels, die rannten in die Ecke, waren nur noch am Flennen. Ich stand da so, natürlich, ich hatte alles unter Kontrolle, klar. Ich stand da und rannte wie ein aufgestochenes Huhn hin und her und wusste nicht, was ich machen sollte. Und fing dann an, so Stoßgebet, her. So, und dann andere, die kümmerten sich dann um Daniel, die haben die Ruhe bewahrt und saßen ihn dann hin, versuchten ihn dann irgendwie so Luft zuzufächern und Wasser zum Trinken zu geben, aber er konnte gar nicht mehr reden, war nur noch am Hyperventilieren, konnte nicht mehr atmen, bildete dann so Schaum vom Mund, die Panik brach aus und irgendeiner rannte dann zu dem Koffer, dachte, wo ist die Spritze und machte dann den Koffer aus, holte das Etui, rannte wieder zum Auto und so in Nervosität fallen lassen, Etui wieder aufgehoben, wieder aufgestrichen, Spitze rauf, aufgezogen, Spritze bereit und meinte so, ich steche jetzt zu. Und alle so, weiß ich nicht, sollen wir das, wollen wir das nicht? Und dann, nein, ich kann das nicht. Und dann kam der Nächste, nahm die Spritze, ich mach das jetzt und riss so sein T-Shirt auf. In dem Moment dachte ich schon, okay, Mist, was schreibe ich den Eltern? Was ist das, was mache ich jetzt und so? Und dann holte er die Spritze, das T-Shirt war aufgerissen und er war wirklich so, okay, ich mach das jetzt. Und in dem Moment, ungelogen, riss Daniel so seine Arme aus und sagte, stopp! Alles freeze, alles hält und Daniel, ich bin geheilt. Ich bin geheilt. Und jetzt denkt man, wow, geile Geschichte. Nein, war es nicht. Die Emotion, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir waren alle völlig traumatisiert, am Boden zerstört, alle am Heulen, am Flennen, am Zittern. Keiner checkte mehr, was da eigentlich gerade passiert ist. Das absolute Chaos. Eine völlig überfordernde Situation für alle Beteiligten. Panik, Unglaube, Chaos. Und wo es keinen Ausweg gab, wo jede menschliche Schwäche an die Grenze kam, da wurde Gottes Stärke sichtbar. Und keiner in dieser Situation konnte sagen, wow, guck mal, mein Glaube. Mein Gebet, mein Handeln, meine Leitung, meine Stärke. Keiner konnte sich an diesem Tag rühmen, nur einer. Gottes Kraft, Gottes Gnade. Und ihr Lieben, jeder von uns kennt genau solche Momente, wenn wir ganz ehrlich sind. Vielleicht nicht so dramatisch oder so drastisch, aber wir alle kennen diese Momente, wo wir in Wirklichkeit merken, hey, ganz echt, ich bin so viel schwächer, als ich das eigentlich gerne zugeben würde. Ich kann so viel weniger kontrollieren, als ich es eigentlich gerne zugeben würde. Ich schaffe so viel weniger, als ich eigentlich gerne möchte. Ich bin so viel schlechter, als ich eigentlich nach außen zeige. Und das ist der Punkt, wo Gott sagt, aber meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. So, der Starke kann für sich selber sorgen. Aber durch den Schwachen wirke ich, sagt Gott. Schwäche war für Gott noch nie ein Problem. Er erwählte den uralten Abraham und seine uralte Frau und sie bekommen ein Kind. Er benutzte einen stotternden Mose, um ein ganzes Volk durch die Wüste zu führen. Er wählte einen Gideon aus, einen ängstlichen Hosen... Den erwählte er und seine 300 Soldaten, um gegen eine Übermacht von 130 Soldaten zu kämpfen. Und das Verrückte an dieser Geschichte finde ich, Gideon kämpft nicht mal. Nicht mal seine Soldaten kämpfen und trotzdem gewinnen sie die Schlacht. Weil Gott seine Stärke in menschlicher Schwachheit zeigt. Die Bibel ist voller Zeugnisse davon. Das ist ein Narrativ, der zieht sich von Anfang bis Ende durch. Und die Missionsgeschichte ist auch voll davon. Charles Spurgeon, vielleicht sagt dem der ein oder andere von euch etwas, der einflussreichste und beste Prediger der Geschichte, den Gott so enorm brauchte, obwohl er sein Leben lang an Depressionen litt. George Müller, einer der größten Männer des Gebets und des Glaubens, der Tausenden von Waisenkindern im 19. Jahrhundert das Leben rettete, obwohl er zeitlebens an Tuberkulose und schlechter Gesundheit litt. Und dann gucken wir uns in die Welt um und können ja ganz ehrlich sagen, wo wächst denn aktuell das Christentum am stärksten? In den Ländern mit der höchsten Lebensqualität oder da, wo es am schwierigsten ist? Wo erlebe ich denn den meisten Wachstum? Ich könnte jetzt hier stehen und sagen, ey Leute, ich habe ein Hammerjahr hinter mir. Ein Jahr lang Bahamas. Jeden Tag schnorcheln, tauchen, surfen, gutes Essen, nur gute Bücher gelesen, alles gut, Familie, Friede, Freude, Eierkuchen, beste Frau, beste Kinder, alles perfekt. Das war das einfachste Jahr meines Lebens. Und boah, bin ich persönlich gewachsen. Wirklich? So? Nein. Und wo erleben wir Gottes Wunder und seine Versorgung? Da, wo wir alles unter Kontrolle haben? Oder da, wo wir uns im Sturm des Lebens befinden und uns Dinge auch mal entgleiten. Gott kann gut mit Schwäche arbeiten. Das ist nicht sein Problem. Er selbst wählte ja die Schwachheit, um zu siegen. Und nirgendwo wird das ja sichtbarer als am Kreuz. Was für alle wie eine Niederlage aussah am Kreuz, war Gottes großer Sieg. Am Kreuz wird all das menschlich Starke und all das Kluge bloßgestellt. Paulus beschreibt das so, das ist meine letzte Bibelstelle für heute, ich komme gleich zum Ende. Im 2. Korintherbrief wieder, Kapitel 1, 27 bis 29. Gott hat gerade das ausgewählt, was in der Welt als dumm und schwach erscheint, um die Weisen und Mächtigen zu beschämen. Und was in der Welt keine Bedeutung hat, was verachtet wird, das hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, um das zunichte zu machen, was für sie zählt. Niemand soll sich vor Gott rühmen können. So, das ist die Botschaft, die hier an den Korinthern geht. So, wir kriegen den Spiegel vorgehalten, denn Paulus sagt, guck mal, ihr rühmt euch. Bei euch zählt der Ruf, das Aussehen, die Weisheit, der Einfluss, die Begabung, das Geld. Aber Gott braucht all das nicht. Er wählt das Schwache, damit seine Stärke sichtbar wird. Aus Gnade. Das ist Gnade. Und wisst ihr, was das Beste ist? Das gilt auch für uns. Wir können unser Leben vielleicht nicht immer kontrollieren, aber er verliert die Kontrolle nicht. Dein Leben und mein Leben verläuft vielleicht nicht immer so, wie wir uns das vorstellen, aber genauso, wie Gott sich das vorstellt. Er wirkt da, wo wir am Ende sind. Er macht einen Weg, wenn es keinen mehr gibt. Wo wir denken, okay, das schaffe ich nicht, Gott. Ich bin an meine Grenze gekommen, ich kann nicht weiter. Diese Versuchung kann ich nicht standhalten. Diesen Standard kann ich nicht leben. Diese Ehe ist nicht zu retten. Diese Beziehung kann ich nicht mehr gerade biegen. Mit dieser Herausforderung komme ich nicht zurecht. Das ist der Moment, wo Gott sagt, aber ich kann. Du nicht, aber ich kann. Meine Kraft ist grenzenlos. Das ist Gottes Zuspruch an uns. Das ist Wahrheit. Und dieser Zuspruch ist auch eine Einladung, damit möchte ich enden. Denn diese Kraft, diese Gnade, diese Kraftquelle, die gibt es nur durch Jesus Christus. Das ist der einzige Anker und Dreh- und Wendepunkt, wo das fassbar und ergreifbar ist. Er ist die Gnade in Person. Seine Nähe, seine Worte, seine Gebote, seine Liebe, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen ihn, diese Gnade in Person. Und deswegen lade ich dich ein heute Morgen. Wenn du Jesus Christus noch gar nicht wirklich kennst, dann mach das doch fest. Ergreif doch diese Kraftquelle. Lad ihn noch ein, dein Leben zu prägen, in deine Schwachheit reinzukommen und seine Kraft zu beweisen. Und wenn Jesus Christus etwas ist, was du schon lange kennst, du bist ein alter Hase, du kennst es, wie es läuft, dann ist es eine Einladung, nochmal neu diese Gnade anzuerkennen, zu erleben, ihn zu bitten, anzuflehen, komm und erweist mir deine Gnade, lass mich meine Schwäche aushalten, lass mir die Kraft, gib mir die Stärke durchzustehen und zeig mir, was du noch alles tun kannst in meinem Leben. Ich bete dich an, Gott. Und mit dieser Einladung möchte ich gerne enden und ich möchte gerne Gebet sprechen. Und bleib sitzen da, wo du bist, aber vielleicht möchtest du ja mitbeten in deinen eigenen Worten oder dieses Gebet kann zu deinem Gebet werden. Wollen wir zusammen beten? Jesus, wenn du wirklich der bist, der du sagst, dass du bist, und alles andere macht gar keinen Sinn, dann wissen wir, dass wir eine unendlich große Kraftquelle zur Verfügung haben. Ein Gott, der uns sieht, ein Gott, der uns liebt, der über alles hinausgeht, der in unsere Schwäche kommt und mit unserer Schwäche arbeiten kann. Selbst wenn nicht alles perfekt ist, selbst wenn nicht alles so schön ist, wie wir es gerne hätten, selbst wenn nicht alles so einfach ist, wie wir es gerne wünschten. Aber das bringt dich nicht aus der Fassung. Und wir laden dich ein, komm in unser Leben, lass uns diese Gnade erleben, neu erleben. In dieser Woche, wenn wir in diesem Montag starten, in diesem Dienstag, dass wir abhängig sind von dir. Und dass du so viel größer erscheinst als all das andere unseres Lebens. All diese Probleme, die Erfolge, all das Schöne und das Herausfordernde, dass du dich über dem zeigst und über den stellst. Wir laden dich ein, dass du unser Gott bist. In Jesu Namen. Amen.